Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Und heute, ihr seht es schon, habe ich keinen Gast, sondern ich bin selber der Gast. Und zwar bin ich zu Gast bei Axel Klitzke. Und das ist natürlich eine große Ehre, Axel. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf und du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über dein aktuelles Buch zu sprechen, das jetzt schon, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre, glaube ich, veröffentlicht ist, und auch über dein neues Buchprojekt, ne, an dem du gerade arbeitest.
Ja, das erste ist also 2,5 Jahre alt, in Wien, im Herbst 2018 veröffentlicht. Ja, und das nächste wird noch ein bisschen dauern, da arbeite ich noch dran.
Wir können es ja auch mal zeigen, das Buch, das erste, was jetzt schon veröffentlicht ist, ja, die kosmische Ordnung der Schöpfung. Ihr seht schon, das ist ja wieder mal so ein richtiges Werk, was du da
Wissen ist Macht,
ja, verfasst hast. Und wir wollen heute eigentlich mal ein bisschen darüber sprechen, ja, worum geht es eigentlich in dem Buch? Worum geht es in dem Buch, an dem zweiten Buch, an dem du jetzt arbeitest? Wie hängen die thematisch miteinander zusammen? Was ist so der neueste Stand eigentlich deiner Forschung?
Also das Buch hat nicht ohne Grund den Titel Die Ordnung des Gysi, die Ordnung der Schöpfung. Aber das andere wird heißen Die Ordnung des Gysi-Plateau. Und damit ist ein gewisser Zusammenhang schon erkennbar. Wenn wir auf das in der zweiten Auflage erschienene Buch zu sprechen kommen, sind ungewöhnliche Erkenntnisse verborgen, die ich früher selbst nicht für möglich gehalten habe, dass ich da dahinter steige. Ich bin vor rund 20 Jahren krank geworden. Ich hatte ja eine Schulterversteifung und konnte nicht mal jemanden die Hand geben, nicht Auto fahren. Es war ein echtes Problem, fast ein Jahr lang. Und in dieser Zeit ist mir sehr viel Zugang gewährt worden. Über eine damalige mediale Frau habe ich etwas mehr erfahren. Ich habe gefragt, warum habe ich denn eigentlich dieses Problem hier? Und da war die Antwort, ja, du sollst endlich begreifen, warum du auf der Erde gekommen bist. Das war also von meinen kosmischen Freunden. Und ich natürlich gefragt, und warum? Die Antwort war, wirst du schon noch rauskriegen. Ja. So fing das an. Ich konnte natürlich überhaupt nichts mehr darunter vorstellen, aber dann lief das in einer Form ab, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Denn jeden Tag war ich schlauer. Über Nacht ist wie ein Trichter mir Wissen eingetrichtert worden. Und ich habe dann Dinge verstanden, wo ich früher nicht mal den Hauch einer Ahnung gehabt hatte. Ja? Es ist ja so, wenn wir geboren werden, haben wir eine Blockierung des alten Wissens. Mittlerweile sage ich oft genug auch zum Beginn meiner Vorträge, wer glaubt, dass der Mensch eine Seele hat, die Arme gehen eigentlich massiv hoch. Ja? Und dann frage ich auch die nächst schwierige Frage, wer glaubt, dass die Seele ein additives Gedächtnis über viele Leben hat? Und dann stützen die meisten erstmal, und ich erkläre es dann, dass man ja nicht nur einmal auf der Erde ist. Und da ist auch der Hintergrund, warum ich mich erinnern soll an das, was ich schon mal gewusst habe. Das war für mich neu. So, und dann bin ich Stück für Stück in eine Ordnung eingestiegen, die damit begann zu verstehen, was das am Anfang das Chaos war. Chaos ist nicht das, was wir in der Chaos-Theorie verstehen. Ungeregelte Wolkenbildung, ungeregelt, wie Wasser in Bach runterfließt und so weiter. Und parallel habe ich dann den Zugang bekommen zu Schöpfungsmythen früherer Völker und habe festgestellt, mein Gott, die wussten ja Dinge, die sie hätten gar nicht wissen dürfen und nicht wissen können. So, und das habe ich allmählich begriffen, was in diesen Schöpfungsmythen steht und was Chaos bedeutet. Und das kann ich mal einfach so erklären. Wenn wir, nehmen wir mal dein Glas hier, ja, da ist das Ordnung. Und wenn ich jetzt ohne das Wasser das Glas zerstören oder zermahlen in einer Mühle, hätten wir immer noch Ordnung, weil in diesem Glasstückchen noch Moleküle der verschiedensten chemischen Elemente sind. Und jetzt gehen wir noch eine Stufe weiter. Wir zerstören das in eine weitere Phase, wo dann nur noch atomare, subatomare Teilchen da sind. So, und das ist immer noch nicht das, was die Urvölker als Chaos verstanden haben. Das ist nämlich die nächste Stufe, die man erst begreift, wenn man weiß, was ein schwarzes Loch bedeutet. Ein schwarzes Loch ist eine Recyclingstation, wo verbrauchte Materie weiter zerlegt wird. Und dann nicht nur in die subatomaren, sondern Stück für Stück in ordnungslose Teilchen. Wobei der Begriff Teilchen, der ja nach Materie klingt, schon falsch ist. Also man müsste sagen, in ordnungslose Tropfen, die keinerlei innere Struktur haben. Und aus dem kann man dann erklären, wie durch im Kosmos durch Konglomeration, wie Wirbel entstehen und so weiter, wie erste Zwillingsteilchen entstehen. Und die Wissenschaftler am CERN in Genf glauben ja immer noch zu finden, das Gottesteilchen, die werden das nie finden, weil das erste Teilchen falsch ist als Teilchen, eine transzendente Form, also nur eine Energieform und die in doppelter Form, also wie Zwillingsteilchen. So, und das zu verstehen, wie das dann weitergeht, wie Zellvermehrungsprozesse vonstatten gehen.
Wobei wir sprechen hier von transzendenten Zellen, ne?
Ja, transzendenten. Aber alles, was wir haben, muss ja erklärbar sein, alle Phänomene. Bis hin zu solchen Tatsachen, warum hast du zwei Augen, ja, warum zwei Arme und so weiter. Wir haben so viel im Körper. Und ich mag das in der Esoterik-Literatur nicht gebräuchliche Formulierung, die Dualitäten müssen wir endlich überwinden. Dann frage ich so ganz salopp, und welche Gehirnhälfte möchtest du jetzt erst rausoperieren lassen, die linke oder der rechte? Die Dualität ist wie zwei Paar Schuhe. Es ist zusammengehörige Dinge. Und man kann die Dualität nicht überwinden, nicht zerstören, gar nicht. Wenn man allerdings, sagen wir, in Extreme geht, ja, und wie ein Band auseinanderzieht und sagt dann ganz am Ende, da ist das ganz Böse und da ist das ganz Gute, dann könnte man sagen, okay, das sind Dinge, die sich dual gegenüberstehen und man will nicht, dass es so bleibt. Ja? Wir wollen ja in Ruhe kommen. So, das sind aber die elementarsten Anfänge. Dann habe ich verstanden, wie Magnetismus und Elektrizität im gleichen Maß entstehen, wobei das Elektrizität mit Schwingung in Verbindung steht. Auch noch so, warum die Sonne in Wellenform die Lichtquanten austeilt, wie kosmische Dimensionen entstehen. Also eine vierte Dimension ist definitiv keine Zeit. Das ist der größte Blödsinn, muss ich sagen. Eine dritte ist auch nicht Länge, Breite, Höhe. Mhm. Dann kommt einer wieder meiner schönen Sprüche oder Fragen. Und wo liegen bei dir die Gefühle? In der Länge, in der Breite oder in der Höhe? Und jeder stellt fest, das ist eigentlich eine dumme Frage. Egal, wie ich mich bewege, ob ich liege im Bett, ob ich stehe, ob ich sitze, ich habe immer Schwingung in mir, Gefühle. Also muss man erklären, wie Schwingungen entstehen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich hatte vor reichlichen zwei Jahren hatte ich einen Physikprofessor mal ein bisschen geärgert und gefragt, wie er erklärt, dass Schwingungen entstehen. Ich hatte auf den falschen Fuß getroffen. Es war nämlich ein Thema, mit dem sie nicht beschäftigen. Dann hatte ich noch gefragt, wie kosmisch-energetische Zellen entstehen, wie Zellver... Genau das Gleiche. Falschen Fuß getroffen. Und da habe ich gesagt, wenn man das aber akzeptiert, dass es einen Urknall gegeben hat und man erkennen kann, wie sich etwas aufbaut, dann kann man das alles erklären. Und er sagte sofort, den Urknall habe ich schon lange abgeschafft. Und ich sage, und ich habe ihn schon lange wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Mhm. Und da war ein bisschen eingeschnappt und ist.
Das ist ja auch erstaunlich, wenn da jemand aus der Schulphysik gar keine Meinung zu dem Phänomen Schwingung hat.
Ja.
Also einem so zentralen Bereich eigentlich, sowohl von Physik als auch Metaphysik. Also Schwingung ist doch etwas, da sollte man ja was zu sagen können.
Ja, vor reichlich zwei Monaten habe ich ihn wieder getroffen. Wir waren zu einer bestimmten Veranstaltung. Seine Frau war auch dabei und wir haben uns dann sehr, sehr ausführlich unterhalten. Und ich habe natürlich versucht, mit meinen Dingen da zu punkten und ihm aber dann auch die Brücke gereicht und habe gesagt, weißt du, wissen Sie, wenn wir die Geschichte des Kosmos nehmen, dann gibt es einen bestimmten Punkt, da sind wir gleich. Nur bis zu diesem Punkt haben Sie eine andere Auffassung und ich habe eine andere Auffassung. Aber ich würde sagen, wir sind beide intelligent genug, dass wir mit diesen Differenzen leben können und dass wir das Gemeinsame sehen. Und da hat er mich angestrahlt und sagt, okay, in Ordnung. Dann hat er mir sein Buch geschenkt und ich habe ihm mein Buch geschenkt. Und jetzt kann er drüber grübeln, wer von beiden recht hat.
Was mir, das überlassen wir mal dem Publikum. Aber mich würde interessieren nochmal, du hast das ja schon angesprochen mit diesen Urzellen, Urknall, Urzellen, Urschwingung. Vielleicht diesen Zusammenhang, auch wie diese Dualität genau entsteht. Kosmologisch sozusagen.
Es ist nicht ganz einfach, das gerafft darzustellen. Ich muss erst mal überlegen, wo ich ein treffendes Beispiel finde. Hast du schon mal eine Windhose gesehen? Ja. Windteufel? Mhm. Als ich mich mit der Thematik beschäftigte, bin ich hier drüben auf dem Feldweg langgelaufen mit unserem Hund. Der Hund hat mich immer geführt, weil ich war immer in Gedanken. Und da wusste ich, wie der Weg geht. Und dann kam von rechts eine starke Windhose im Herbst, ja, hat Erntereste aufgewirbelt und das kam von rechts bis zu mir und vor mir auf dem Weg machte es einen Bogen, vor mir her. Und ich sah auf einmal, wie diese Erntereste zu einer Kugel geformt waren. Und ich hatte sofort das richtig im Kopf, ich so, danke, danke, ich habe es verstanden. Ich hatte begriffen, wie aus einem Wirbel etwas auskommt.
Also das war ja so ein ähnlicher Moment wie bei Newton, als ihm der Legende nach der Apfel auf den Kopf fiel. Könnte man vielleicht vergleichen.
Ja.
Ne?
Ja, und im Kosmos gibt es natürlich nicht einen Feldweg. Ja. Am Uranfang, es ist eigentlich nichts da. Ja? Und das kann man nur vergleichen, wenn man sagt, ich stehe auf einem Spiegel. Mhm. Dann sehe ich das, was oberhalb ist, und ich sehe das Gleiche nochmal nach unten, in der gleichen Form. Und wenn man das mit Wirbeln vergleicht, dann kann man feststellen, ein Wirbel, der von oben sich so rumdreht, ich gucke und dann sehe ich den genau entgegengesetzt drehen. Und wie etwas auskoppelt, das habe ich dann in diesem Buch beschrieben und wie das entsteht und wie die erste Zelle, wie ein Schwingungsmuster entsteht.
Ich finde den Vergleich mit einem Spiegel oder sehr interessant. Das deutet ja auf so eine Art Spiegeldimensionalität hin, ne? Kann man das?
Naja, im Entfernten schon, weil kosmisch alle kosmischen Dimensionen an der gleichen Stelle sind. Mhm. An der gleichen, das ist wichtig. Also nicht, dass wir ein Raumschiff nehmen müssen und müssen ein paar etliche 1000 Lichtjahre da fliegen, ehe wir in ein anderes Weltall kommen. Nein, das ist an der gleichen Stelle. Bloß das ist relativ groß. Ja? Und ich bin erstaunt, dass die Amerikaner in ihren Science-Fiction-Filmen Dinge haben, wo ich gesagt habe, woher wissen die das? Haben die das bei mir gekupfert oder nee, das haben sie bestimmt nicht. Also sie haben einen Zugang wie mit den Wurmlöchern. Da habe ich verstanden, wie das entsteht, wie das funktioniert und wie man über ein Zentrum einer Zelle in eine andere kosmische Dimension kommt. Führt hier jetzt so weit, will ich deswegen sagen, weil man etwas mehr lesen muss und sich auch Grafiken anschauen muss, ja, um das zu verstehen.
Dafür gibt es ja dein Buch. Also ja, ja. Ist klar, dass jetzt hier so eine YouTube-Sendung kann ich das Lesen des Buches ersetzen.
Denn mit dem Erklären muss ich immer sagen, was ist, wenn ich es erkläre? Ich sehe es in meinem Kopf, aber du nicht. Also muss man ein bisschen versuchen, bildhaft etwas darzustellen. Und so gibt es dann eine ganze Menge, wie man die höheren kosmischen Dimensionen erklären kann, wie man einen Raum schafft für andere Lebensformen. Wieso haben Urvölker die verschiedensten Götter gehabt? Im Positiven wie im Negativen. ein Dschinn, der negativ ist, ja, Teufel und so weiter, und genauso die positiven bis Engel und so weiter. Diesen Raum habe ich gefunden, wie man das erklären kann. Und dann stellt man fest, da beginnt eine kosmische Ordnung, eine gewaltige Ordnung. Und die zu verstehen, gehört ein bisschen mehr dazu, als nur zu glauben, dass ich Macht habe.
Was mich interessieren würde, du sagst, diese Schöpfung beginnt mit diesen beiden Urzellen, mit dieser Wirbelbewegung, Schwingung, wenn man so will. Gibt es für dich noch, gibt's noch eine Ebene dahinter, sowas? Ich denke jetzt an eine transzendente Gottheit. Oder wo, ja, wo findet die ihren Platz?
Am Anfang ist, schönes Beispiel noch. Ich habe damals mein erster Lehrmeister war Jesus, in diesem Leben wohlgemerkt. Ich habe das nicht gewusst, erst in reichem halben Jahr. Und dann bin ich ganz klein mit Hut gewesen, voller Ehrfurcht, wo ich das mitbekomme, wer mich da schult. Ja? Und das zu begreifen, erfordert weitere Fortschritte. Und da habe ich damals unter anderem gefragt, zum späteren Zeitpunkt, wenn ich alles durchdenke, muss doch der Gott genauso angefangen haben wie ein kleines Kind, wie ein Baby, unwissend und erst Wissen erlangt haben. Wie oben, so unten. Das war die Antwort. Ich habe es begriffen, dass es so ist. Und nur wir sagen, Gott ist allwissend, aus heutiger Sicht schon. Ja, ich bin heute gegenüber einem Kind auch viel, viel, viel wissend.
Also könnte man aus dieser Perspektive sagen, der Akt der Schöpfung war auch Gottes Lernprozess?
Genau, genau, da fängt es an. Und dann muss man diese Zellvermehrungsprozesse erkennen, wie die funktionieren. Und eines der schönsten Beispiele, ich habe dann endlich verstanden, warum wir den Sex so machen, wie wir ihn machen. Das ist bemerkenswert. Es gibt viele Dinge, da machen wir uns keinen Kopf drüber. Und hat man das verstanden, weiß man, wie in einem System, vielleicht kannst du so eine Grafik dann mal einfügen, wie in so einem System Energien oder Urstoff angesaugt wird, wie der verdichtet wird in einer Zelle, wie der durch die inneren Schwingungen in eine Nachbarzelle transportiert wird und wie das dort der Prozess weitergeht. Und dann geht das erstmal relativ linear weiter, es entsteht wieder ein Zwillingspaar, noch ein Zwillingspaar und so weiter, bis es 12 Paare sind. Mhm. Und bei 12 Paaren ist das System stabil, dicht, scheinbar dicht. Es fehlt nämlich noch was und das ist die Mitte. Und wenn ich sehe, wie ein 13. Paar dann entsteht, dann ist das wie ein Zentrum und über den Mittelpunkt der Randzellen ordnen sich 12 Zellen an. Genau dicht, elementar dicht, räumlich in alle Richtungen. Und diese 12 Zellen, wobei man theoretisch noch ein bisschen mehr dazu erklären müsste, sind der Anfang, der auch bei einer Frau eine Rolle spielt. Nämlich, wenn am Anfang 2 Zellen in der Gebärmutter zusammenkommen, beginnt ein Vermehrungsprozess in der Gebärmutter und da wird immer mehr, immer mehr, immer mehr Zellen. Ja? Und dann kommt dieser besondere Moment, wo die Frau riesiges Glück hat. Sie explodiert nicht. Ja, sie leitet den Geburtsvorgang ein und dann hat dieser Zellhaufen noch die Frechheit, er wächst weiter. Also auch die Ausdehnung im Universum, diese Rotverschiebung, kann man erklären. Das ist korrekt. Und wenn Wissenschaftler permanent neue Theorien entwickeln, um etwas, was richtig ist, wieder ins Falsche zu setzen, dann muss ich sagen, die sollten ihren Job aufgeben. Die sollten dann lieber Hausmeister machen.
Ja. Ja. Das täte wahrscheinlich vielen tatsächlich besser.
Ja, ja. Ja, also diese Zellvermehrungsprozesse beginnen aber dann ab dieser sogenannten dichten Zellpackung in einer Asymmetrie. Das will ich jetzt nicht erklären, das kann man im Buch lesen. Und diese Asymmetrie führt dazu, dass es nicht linear weitergeht, sondern im Inneren dieser Zellpackung mehr Zellen entstehen als außen, außen dann aber auch noch Systeme entstehen, wo Gedächtniszellen entstehen. Die kann ich auch beschreiben, wie sie aussehen, wie sie entstanden sind. Und das ist dann im anderen System die Grundlage dafür, dass du als Kind nicht als Kugel rauskommst. sondern schon ausgeprägt mit Asymmetrien, nämlich Arme, Beine und so weiter. Ist dann aber schon ein bisschen Intelligenz dabei, um da eine gewisse Ordnung zu schaffen.
Was mich interessieren würde bei diesem geistigen Schöpfungsprozess mit diesen Zellen und dieser Zellvermehrung, ab wann würdest du sagen, kann man von Materie sprechen? Wann bildet sich da in diesem Prozess mit Materie heraus?
Also in den relativ zeitig. Ja, du musst erstmal verstehen, was ist eine immaterielle oder eine geistige Zelle? Was macht das Merkmal aus? Und da ist am sinnvollsten, können wir dann nochmal hochheben, eine Sonnenblume zu nehmen. Und du siehst auf der Sonnenblume genau links rum und rechts rum Drehrichtung. Mhm. Nimmst du einen Tannenzapfen, findest du das Gleiche. Mhm. Wenn du den genau anguckst, dann siehst du, wie sich das in die Richtung hochschlängelt und die. Mhm. Nun ist es so, ich habe einmal meinen Freund in Kairo das versucht zu erklären, was sind materielle, antimaterielle und immaterielle Energien.
Ja.
Und habe ich gesagt, okay, pass auf, wir fangen mit dem Materiellen an. Bitte dreh dich mal rechts um deine eigene Achse. Das war ja nun keine schwere Aufgabe. Jetzt bitte nochmal links rum und dann haben wir Antimaterielle. Und ich habe auch gesagt, im ägyptischen, altägyptischen Mythologie sind das die körperlichen und die seelischen Felder. So, und jetzt machen wir die immateriellen Felder. Jetzt drehst du dich bitte mal gleichzeitig links und rechts rum. Ja, gut, die Teilnehmer meiner Reisegruppe haben dann gelacht, er auch. Aber das sind die Geistigen. Deswegen kennen wir Körper, Seele, Geist. Das ist die richtige Reihenfolge übrigens, nicht Körper, Geist, Seele. Ja? Also in der Geschichte gibt es in dem Sprachgebrauch auch Dinge, die genau kosmischen Ursprung haben. So, jetzt haben wir also drei verschiedene Felder. Aber wie sind sie entstanden? Diese linksrum und rechtsrum führt bei einer Zelle dazu, dass sie neutral ist. Sie wirkt neutral, weil wenn ich etwas linksrum mache und in der Gegenschwingung, ist es eigentlich nicht mehr messbar. Und das ist für die Wissenschaftler sehr, sehr schwierig, so eine Zelle überhaupt messtechnisch zu erfassen. Und bei den Zellvermehrungsprozessen, da gibt es Kreuzvermehrung. Etwas komplizierter zu verstehen, Kreuzvermehrung ist, wir nehmen vier Personen und die gehen unter männlich, weiblich, ja, und die gehen unterschiedlich Verbindungen zueinander ein. Und man kann dann erklären, wie in diesem Prozess der Kreuzvermehrung eine Drehrichtung überlagert und eliminiert wird. Mhm. Und dann dreht sich das nur noch in die eine Richtung. Und bei den Kreuzvermehrern ist genau der andere Prozess erkennbar, dass das gegensätzlich ebenfalls ausgelöscht wird. Und dass du dann drei Zellen hast, aber die immaterielle Zelle ist viel, viel, viel stärker. Warum? Sie hat eine doppelte Membran außen. Und die anderen haben nur eine einfache Drehrichtung. Da liegt der Kern erstmal, wo die Grundlagen für das, was wir Materie nennen, Antimaterie und das andere kennen die Wissenschaftler ja gar nicht. Aber all die drei Felder stehen im rechten Winkel zueinander. Es ist ein riesen Fehler zu sagen, Materie und Antimaterie stehen gegenüber und löschen sich gegenseitig aus. Das ist falsch.
Aber es ist ja interessant, ich meine, der rechte Winkel, ich erinnere mich jetzt spontan auch an die Freimaurerei, wo er auch eine gewisse Rolle spielt.
Ja.
Die Vorstellung von rechtwinkligen Handeln und oder auch symbolisch einfach. Der rechte Winkel spielt einfach eine herausragende Rolle.
Ich würde sagen, da gehen wir dann nochmal drauf ein, wenn wir bei dem anderen Buch dann sind. So, im Endeffekt ist eins, weil du sagst, was ist Gott und wie entsteht Gott und so weiter. Es entstehen drei Felder. Mhm. Und diese Felder sind fraktal aufgebaut, im Kleinen wie im Großen. Übertrieben, du bist der Maurice, aber deine Körperzellen sind auch Maurice. Deine Zellen sind ein Bestandteil deines Ganzen. So, und wenn man das im übertragenen Sinne sieht, muss man sagen, ich bin ein Teil in kosmischen Feldern, in einem Teil göttlicher Felder. Aber Gott ist auch durch diese Felder in mir vorhanden, also beides. Wenn man also sagt, ich bin ein Teil Gottes, ist das durchaus richtig. Man muss es bloß verstehen. Und wir sind Krümel, aber sehr kleiner Krümel. Und der alte Prophet Henoch hat einmal sich geäußert und hat gesagt, er ist im Verhältnis zu Gott weniger als ein Sandkorn. Ja? Und da habe ich gesagt, der alte Schleimer. Ich habe es auch verstanden und musste mich korrigieren. Er hat recht. Ja. Und wir sind im Verhältnis im Großen und Ganzen weniger als ein Sandkörnchen. Ja, und diese Felder, in denen herrschen dann wie über diese Wellen Verknüpfungen in Nachbarfeld und so weiter, in Nachbarzellen, fraktal in größere Strukturen, größere, nochmal größere Strukturen. Ja. Und diese, damit können Informationen ausgetauscht werden. Das heißt, auch nochmal konkret gesagt, wenn ich jetzt einen bestimmten Gedanke fasse, müsste der theoretisch an deiner Nasenspitze ankommen, in deinem Gehirn, außerhalb der Erde, hinterm Mond. Also kosmische Felder sind fraktal verknüpft und haben solch eine Verknüpfung, dass Informationen übertragen werden können. Und dort liegt wieder einer der Gründe dafür, warum mediale Menschen mit irgendeinem Engel, Raphael, Erzengel, Michael oder sonst wie, Kontakt aufnehmen können, aber auch mit negativen Kräften. Es ist alles machbar in einer fraktalen Struktur. Mhm. Es wird manch einer beim Zuhören ein bisschen der Kopf rauchen.
Weil sich das kann ich mir kann. Gut vorstellen. Wobei wir haben sehr kluge Zuschauer, die sich auch viel mit den vielen Themen auseinandersetzen, auch sicherlich auch schon aus der Vergangenheit Sachen von dir, Bücher oder Vorträge kennen. Aber es ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll und komplex. Man darf nicht vergessen, Axel schildert uns das jetzt das Ganze sehr runtergebrochen natürlich.
Ja, ne? Ja, ja.
Komprimierte Fassung, aber nichtsdestotrotz ist es unheimlich spannend, dir zu lauschen.
Ihr müsst euch vorstellen, wo ich mich damit beschäftigt habe, zwangsweise. Ich wollte ja über Ägypten am Anfang schreiben und man hat mir die Bremse draufgelegt.
Was war diese Verletzung, ne?
Ich muss erst kosmische Ordnung verstehen. Und da habe ich natürlich auch reingeguckt, wie so ein Niemand, wie ein Eichhörnchen. Und erst durch die Zeit der Bearbeitung habe ich den Zugang bekommen, verstärkt. Ich habe also Dinge im Kopf auch gesehen, die ein anderer nicht sieht. Und wenn ich jetzt mit euch rede, ja, in dieser Form hier, werde euch fragen, was sieht denn der in meinem Kopf, ja, und sein, ja. Meine Frau hat immer gesagt, ich möchte gerne mal deinen Kopf aufschneiden. Wie sieht denn das da drin aus? Du musst da was ganz anderes haben. Du siehst Geometrien, Mathematik und Zahlen.
Da ist ein Fraktal drin.
Ja, ich sage, es ist genauso eine graue Masse wie bei dir. Also musst du nicht unbedingt aufschneiden, wirst du trotzdem nicht mehr sehen. Und ihr auch nicht. Also, es ist halt auf energetischer Ebene gespeichert. Und ich hatte vorhin mal erwähnt, dass auch in diesen fraktalen Strukturen Gedächtniszellen entstehen. Mhm. Das ist leicht zu verstehen. Aber erstmal dahinter kommen. Und ihr kennt vielleicht diese Tetraederstruktur, Doppeltetraeder, Sterntetraeder auch. Und die wird nur abstrakt mit Kanten gezeigt. Also eine dreiseitige Pyramide und entgegengesetzt. Und ich sage, das ist ja abstrahiert schon richtig, aber kosmisch ist es falsch. Warum? An jedem Punkt einer Ecke ist eine Zelle. Und dann habe ich von außen her vier Eckpunkte bei einem Tetraeder und entgegengesetzt nochmal vier Tetraeder. Und das sind es acht Zellen. Und dann gibt es noch eine mittige und die mittige ist größer. Und von dieser mittigen können Informationen, jetzt lasse ich mal den anderen Teil weg, können in die Randzellen übertragen werden und dort abgerufen werden. Die gehen aber keine Zellvermehrung ein, weil sie sich nur so berühren. Mhm. Alle anderen durchdringen sich. Das ist ein großer Unterschied. Und da entsteht die erste 8-Bit-Speichereinheit. Ja, hat auch seine Grundlage. Und in diesen fraktalen Entwicklungsprozessen kann man erklären, wie immer mehr Gedächtniszellen entstehen. Und deswegen sind wir heute halt ein bisschen umfangreicher mit unserem Wissen. Ja? Und wer sich bemüht, an Wissen zu kommen, hat immer ein bisschen mehr im Kopf als ein anderer. Und das fällt mir gerade so ein, ein französischer Philosoph, ich weiß auch nicht mehr den Namen, der hat vor vielen Jahren einmal gesagt, wenn ein Mensch stirbt, stirbt eine Bibliothek. Jetzt muss ich natürlich sagen, es gibt auch Ausnahmen. Da sind weiße Felder bei manchen drin. Ja? Das sieht aus wie in der Antarktis, wenn die sterben. Die haben nur sekundäre Dinge drin. Ne? Aber das Wichtige ist das Entscheidende. Nämlich, weil wir auf der Erde leben, um uns zu vervollkommnen. Ja? Und um geistig wach zu werden. Und da gehört ein bisschen mehr dazu, als nur Appetit auf einen guten Schluck Wein zu haben, auf Sex oder sonstigen Kram.
Wie kann man mit der von dir entdeckten kosmischen Ordnung so Phänomene wie Reinkarnation erklären? Und das Wandern, Seelenwanderung oder?
Eine sehr heikle, schwierige Frage.
Ich stelle gerne fiese Fragen.
Ja. Wir haben ja in unseren Grundlagen des Körpers immer ein Energiefeld. Mhm. Es ist übrigens schon nachgewiesen worden, auch mit Technik, mit besonderer Technik, wenn jemand stirbt, dass etwas Energetisches aus dem Körper rausgeht. Hat man schon sogar aufnehmen können. Und Menschen, die kurz vorm Tod sind, erleben mitunter auch ein besonderes Erlebnis und die fangen dann, wenn sie vorher schon geistig mehr auf dem Weg waren, erleben etwas Angenehmes und die strahlen oder die lächeln. Während andere, die sich nur mit negativen Dingen beschäftigt haben in ihrem Leben, die gucken sehr süß-sauer und sind voller Angst. Und weil ich weiß, dass das funktioniert mit dieser Reinkarnation, dass mein Energiefeld und mit dem ganzen Speicher, die sind ja nicht umsonst, die werden ja nicht auf den Müll geschmissen, ja, kann ich auch sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Und da ich die Vorliebe habe für besondere Sprüche, da kommt auch einer, wenn du hier stirbst, kannst du dich nur verbessern. Also, wir haben aber hier eine Lebensaufgabe. Und die Lebensaufgabe sollte man möglichst gut erkennen und erfüllen. Mich fragen manchmal Menschen, vor allem Hausfrauen, ich bin nur Hausfrau. Was ist denn meine Lebensaufgabe? Sag ich, Hausfrau zu sein. Du hast eine Verantwortung, deine Kinder ordentlich zu versorgen, dass sie früh in die Schule gehen, gut angezogen, sauber, dass sie nicht stinken, Frühstück mitgeben und so weiter, dass dein Mann auf die Arbeit geht und er freut sich, wenn er wieder nach Hause kommt. Wenn du anderen eine gewisse Glückseligkeit verpasst, dass sie ein angenehmes Leben haben, ist das eine sehr anspruchsvolle Lebensaufgabe. Und natürlich hat ein anderer, der soll zum Beispiel ein Handwerker sein. Aber ein Handwerker hat auch eine besondere Lebensaufgabe, nämlich das, was er macht, gut zu machen und nicht nur darauf zu achten, da kann ich aber viel Geld verdienen bei dem. Und da machen wir mal ein bisschen dünn mit der Qualität. Nein, es gehört dazu, jede Arbeit, die man macht, so gut wie möglich. Und ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren schon mal einen Spruch geprägt, der da lautete, es gibt nichts, was man nicht noch besser machen kann. Das heißt, das Prinzip der Verfolgung im Geistigen und du hast meinen Garten gesehen, du hast gesehen, dass wir hier auch ein bisschen schöne Ordnung reingebracht haben, auch energetische Dinge.
Das stimmt. Axel hat einen sehr schönen Garten, den wir jetzt leider nicht zeigen können.
Ja, da müssten wir mit dem Notebook rumlaufen, das machen wir heute mal nicht. Ja, also es geht darum, jeder sollte an seiner Aufgabe, wo er in diesem Leben ist, versuchen, so gut wie möglich zu machen. Dann gibt es auch noch etwas anderes. Es hat nicht jeder eine Aufgabe wie ich zum Beispiel, Bücher schreiben, Vorträge halten. Und das muss man ja auch nicht. Stellt euch vor, alle machen dasselbe wie ich. Ich sage mal, es wäre eine Katastrophe. Du gehst in eine Gaststätte und hörst vom Nachbartisch alles dasselbe, was die reden, was du schon weißt. Nee, das wäre langweilig. Die Verschiedenartigkeit, das ist es. Die Verschiedenartigkeit führt zur Stabilität. Und ich will noch ein schönes Beispiel dazu nennen. Stellt euch vor, in einer Schule, in einer Schulklasse sind sie alle super. Alle schreiben eine Eins. Der Klassenlehrer freut sich vielleicht. Der Direktor sagt, sag mal, haben die Eltern dich bestochen? Wieso kann das sein, dass alle so eine Eins haben? Ja? Er wird dann also ein bisschen hellhörig, fängt zu prüfen an. Jetzt ist es aber so, in der ganzen Schule haben alle Abgänger eine Eins. Jetzt wird das schon langsam ein bisschen prekär. Da kümmert sich schon das Fernsehen drum. Und die Politiker auch. Also das Thema ist, wenn alles gleich wäre, wäre es fad, schlecht und vor allem eins, ganz, ganz wichtig, eins. Es würden diejenigen fehlen, die nicht einzeln schreiben, die eine andere Aufgabe im Leben haben. Nehmen wir an, Bäcker. Die anderen wollen alle studieren. Wenn alle studieren würden, ist ja fürchterlich. Ja? Kann man sich gar nicht ausdenken. Deswegen ist auch unsere Bildungspolitik eine Katastrophe. Ja? Da könnte ich noch mehr dazu sagen, aber da halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück. Und dann stellt euch noch vor, alle Lebensformen wollen sich vervollkommnen und wollen immer mehr, immer noch höher, immer noch höher. Ja, alle wollen lieber Gott werden. Ich sage, das wäre auch eine Katastrophe, was nicht geht. Eines der Beispiele, was bäuerlich klingt, auch vielleicht ein bisschen fragwürdig. Wenn selbst Bakterien, Mikroben sich vervollkommen wollen, wollen im nächsten Leben und in den nächsten kosmischen Dimensionen irgendwann höher aufsteigen, dann wäre die Erde schon voller Fäkalien. Muss man mal so sagen. Es hat jede Lebensform ihre Aufgabe und wer dann den Reifegrad hat, darf höher kommen. Aber dafür gibt es wieder andere, die wieder nachrutschen, auch durch die Zellvermehrungsprozesse, die wieder auf dem anderen Level sich befinden. Also ist der Kosmos so gestaltet, dass für alle Lebensformen eine Aufgabe gibt und die Aufgabe, das sollte man sich hinter die Ohren schreiben, so gut wie möglich erfüllt werden soll. Und das versuche ich schon immer zu realisieren. Und ich bin ein fürchterlich neugieriger Mensch, weil ich immer mehr, immer tiefer und immer noch tiefer. Aber es gibt auch Dinge, wo mich Leute dann fragen, bei Veranstaltungen hinterher oder sie schreiben mir. Erst vorgestern habe ich wieder jemanden geschrieben mit einer so ausgefallenen Frage. Wenn ich das wüsste, wäre ich der liebe Gott und der könnte Urlaub machen. Also man muss auch seine eigenen Grenzen sehen und in diesem Leben kann man nicht alles erfahren.
Das ist ein gutes Stichwort, der liebe Gott. Weil da würde mich nochmal interessieren, wie ist es mit dem Gegenspieler zum Guten? Wie ist es mit dunklen Kräften oder dem Prinzip, was man Satan nennt? Welche Rolle spielt das in der kosmischen Ordnung?
Also ich hoffe, ihr blendet das auch nochmal ein, das Bild mit den zwei Zellen. Linksrum drehend, innere Schwingungsmuster, rechtsrum. Dann beginnt das Gegensätzliche. Auch ich füge noch was ein. Wir haben ja zwei Augen. Wichtige Frage. Warum? Ich kriege meistens die Antwort, damit wir stereoskopisch sehen können. Und ist das alles? Dann wartet man auf weitere Kommentare von mir. Ich sage, ich gebe eine Hilfestellung. Ein Auge befindet sich vor der rechten Gehirnhälfte und ein Auge vor der linken Gehirnhälfte. Jetzt fängt man an, anders das zu sehen. Ich sage, wir haben zwei Augen auch für unterschiedliche Sichtweisen, symbolisch betrachtet. Mhm. Wir kennen das aus den einfachen Beispielen. Man geht irgendwo in die Stadt irgendwo und sieht jemanden, der einfach gekleidet ist. Ach, da gibt es noch ein besseres Beispiel. Das haben sie sogar im Management-Schulung. Man geht in einen Shop für exquisite Klamotten. Und die Verkäuferin sieht, ich gucke mal den an, ja, von oben bis unten, alles so ein bisschen von einfachen Läden, ja, ganz billig, gebraucht und so weiter. Und behandelt den wie den letzten Husten, hat ja kein Geld. Das ist das eine Auge. Jetzt kommt aber der andere Aspekt hinzu. Wenn ich jemanden mit dem anderen Auge anschaue, erkenne ich vielleicht, dass er einen tollen Charakter hat. Dass er einfacher, vielleicht auch ein viel, viel wertvoller ist und nicht auf die Äußerlichkeit achtet, nur auf die Klamotten zu gucken, was soll denn das? Ich muss jemanden erfassen mit seinem Geist, mit seinem Verstand, mit seinem Bewusstsein. Und wer nur auf Äußerlichkeiten achtet, ist für mich ein sehr, sehr einfacher, ganz einfacher. Der ist weniger wert, also als einer vielleicht, der auf der Straße lebt. So, jetzt sind wir noch nicht weitergekommen mit der Beantwortung dieser Frage. So, nochmal bitte, formulier es nochmal.
Naja, meine Frage letzten Endes, innerhalb der kosmischen Ordnung, welche Rolle hat Satan oder was ist das? Ja. Wie erklärst du das? Das Prinzip des Bösen, der Widersacher?
Ja, also dass beides gibt, ist erstmal Fakt. Aber stellt euch vor, ich gehe mal in eine Religion hinein, wo man glaubt, wenn man gestorben ist, kommt man in den Himmel und dann kriegt man vielleicht als Mann 72 Jungfrauen. Ich habe das mal meinen ägyptischen Freunden erklärt, da bin ich schwer ins Fettnäpfchen getappt. Ich sage, 72 Jungfrauen. Ich sage, was soll denn das? Du wirst doch immer fauler. Du tust von denen erwarten, die sollen dich verköstigen, die sollen dir das Essen bringen, die sollen dir den Rücken krabbeln und dann noch so am Abend. Du bereitest dich mal für heute Abend vor und du für morgen ins Bett. Das ist nicht Sinn und Zweck. Das ist deutlich negativ. Das Negative ist aber auch dazu da, aus dem zu lernen. Wenn wir nur das Positive hätten, würde das genauso teuflisch werden. Wenn du nur denkst, du kannst von allen das Positive abfangen, ja, in deinem Leben, bist reich, hast Geld, hast ein Haus, eine Frau, noch zwei Freundinnen und so weiter, das ist kein Leben. Wenn du nur auf die Äußerlichkeiten achtest, das Negative zwingt dich immer noch einer besseren Lösung. Und wenn jetzt zum Beispiel bei diesen schwersten Unwettern viele Menschen was verloren haben und mein Nachbar, 89 Jahre alt, ist in diese Gegend jetzt ein paar Mal gefahren und hat dort geholfen als Koch mit 89 Jahren, hat aber noch, weil er mit dem Auto gefahren ist, hat 6 Leute mitgenommen, musste er noch einmal eine Schulung machen, nachweisen, dass er erste Hilfe beherrscht, dass er Fahrerlaubnis noch berechtigt hat, all die Dinge. Alles hervorragend bestanden, 89 Jahren. So, und er hat dort gesehen, wie sich Menschen gegenseitig helfen. Wir leben in einer Welt, wo viele zu egoistisch geworden sind. Sich abschotten gegenüber dem Nachbarn, abschotten in der Stadt. Jeder macht seinen eigenen Kram. Das ist Egoismus. Das Negative, wenn die jetzt konfrontiert werden mit großen Problemen, auf einmal wissen sie, wie der Nachbar heißt und dass ihnen der Nachbar helfen kann. Und so ist es im Kleinen wie im Großen. Das Negative tut uns dazu zwingen, zu einer neuen Denkweise. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir merken, wie die Regierung uns mit diesem Virus versucht, Angst einzujagen. Und wir wollen eigentlich gar nicht ängstlich sein. Aber viele Menschen haben es schon intus. Sie kommen aus dem nicht heraus. Und ich muss hier mal ein bisschen politisch werden.
Sehr gerne.
Vor 61 Jahren hat der Club of Rome, müsste man noch im Internet finden, in einem Strategiepapier festgelegt, dass die Weltbevölkerung auf 2 Milliarden begrenzt werden soll. So, da machen sich viele keinen Kopf mehr drüber. Ja, die Drecksäcke und so. Und man kann sich doch nicht vorstellen, dass sie jetzt einmal in der Woche in ihre Clubräume gehen und beten, dass irgendwann in China mal so ein Virus entsteht. Wer eine Strategie hat, ein Ziel gesetzt hat, sorgt dafür, dass die Strategie auch umgesetzt werden kann. Und wenn ich auf 2 Milliarden begrenzen will, dann muss ich mir was einfallen lassen. Und dann ist ja das in diesen Säulen auf den Guidestones in Oregon nochmal auf 2 Milliarden begrenzt, nee, 500 Millionen. 500 Millionen begrenzt worden. Ja, die warten auch. Die
Georgia Guidestones meinst du, ne?
Ja, die Georgia.
In Georgia, ja.
Georgia. Die warten ja auch nicht darauf, dass irgendwann mal so ein Virus kommt. Der Virus ist ein künstlicher. Das ist definitiv Fakt. Da können manche jetzt mit den Hintern die Wände hoch und runter wackeln und sagen, der Klitzke erzählt Scheiß. Es ist so. Und den künstlichen Virus kann man einsetzen als Waffe. Und überlegt nochmal einen Punkt. Jeder natürliche Virus ist lokal begrenzt in seiner Gültigkeit. Ja, da haben wir in Afrika die verschiedenen Krankheiten, die es dort gibt. Malaria. Malaria kommt nicht nach Europa rüber. Ja. Und so können wir das von verschiedenen Gegenden sehen, die ihren spezifischen Virus haben. Gelbfieber, wo man sich impfen lassen muss, wenn man in das Land fährt. Und jetzt haben wir einen, der überlebt in Grönland, der überlebt auf Tahiti im stillen Ozean auf einer kleinen Insel. Ich weiß nicht, wie der da hingeschwommen ist. Und der lebt in der Wüste, da kann auch in der Sahara, in großer Hitze. Das sage ich mir, das ist doch mal zu durchdenken, das ist doch Schwachsinn. Wer ein Virus hat, der überall existieren kann, der muss künstlich erzeugt werden, mit allen seinen Fähigkeiten überall zu überleben. Und dann kann ich Regierungen erpressen. Ich kann Regierungen richtig erpressen. Und denen beibringen, wenn ihr nicht diesen Zirkus mitmacht, den wir von euch verlangen, dann kriegt ihr den Virus und wir rotten euer Volk aus oder ihr kriegt den in die Regierung rein und sonst was. Und die meisten Menschen sind dann leider, entschuldigt bitte, aber ich muss sagen, trottelig. Und wer trottelig ist, glaubt jeden Scheiß. Und ich glaube es eben nicht jeden Scheiß. Ich fange an, kritisch zu hinterfragen, zu denken, kann das stimmen, kann das nicht stimmen. Deswegen habe ich viele, viele Dinge, kosmische Ordnung und viele andere Sachen, Ägypten, habe ich rausbekommen, weil ich den Zweifel hatte, dass das stimmt, was man da erzählt. Und deswegen bin ich in eine Ordnung eingestiegen, natürlich auch mit Unterstützung von meinen kosmischen Freunden. Aber das Denken. Denken ist die erste und die wichtigste Lebensaufgabe. Gehirn einschalten. Und wenn ihr das euch anhört, denkt daran. Alles, was wir in unserem Umfeld erleben, ist aktuell in einem hohen Maße manipuliert. Und wenn ich mich unbedingt impfen lassen soll, nee. Also erstens habe ich einen sehr gesunden Gesundheitszustand, einen sehr stabilen. Dann habe ich einen sehr gesunden Optimismus. Und dann, meine Frau lässt da dann immer drüber, was du immer für schöne Sprüche hast. Ich sage, ich wohne ja hier in Kamsdorf, ja, ein bisschen höher. Ich sage, der Virus, der schafft es ja gar nicht, einen Berg hochzukommen. Und wenn er es schafft, ja, dann getraut er sich gar nicht, mich anzugreifen. Also der Optimismus ist angebracht. Mit der Angst fangen die Probleme an. Merkt euch das, mit der Angst. Und wenn ihr seht, wie man uns Angst eintrichtert und wie viel sich dieser Angst unterordnet, dann ist es ein trauriges Kapitel. Gut, können wir das Thema soweit erstmal...
Das Thema können wir abhaken. Ich sage mal nichts dazu. Ich habe mich in vielen anderen Sendungen dazu geäußert und werde es auch noch weiterhin tun. Aber vielen Dank. Dieser kleine Exkurs ins Politische war, glaube ich, ja, wenn man in die aktuelle Weltlage hineinschaut, durchaus angebracht. Ja. Auch wenn wir eigentlich über metaphysische Zusammenhänge heute sprechen wollen.
Ja.
Wobei es ja alles so miteinander auch zusammenhängt.
Vielleicht ist das gerade die richtige Kurve. Wer kosmische Ordnung versteht oder sich damit beschäftigt, der verliert die Angst und der ist nicht mehr beherrschbar. Also, wenn ich diese Dinge so angesprochen habe, denkt dran, es hat auch seinen tiefen Sinn. Versucht, aus diesem Stil rauszukommen und aus einem anderen Leben in ein neues Leben zu kommen. Und da können wir vielleicht jetzt auch nochmal über die Zielsetzung gehen, eine wesentliche Aufgabe, mein nächstes Buch.
Ja, da wollen wir vor allem drüber sprechen, weil du ja in deinem neuen Buchprojekt, an dem du jetzt momentan schreibst, praktisch von der die kosmische Ordnung wieder mit dem Thema verbindest, was dich ja schon seit Jahrzehnten begleitet, nämlich Ägypten und Gizeh.
Ja, ich erwähnte am Anfang, das Buch soll heißen Die Ordnung des Gizeh-Plateau. Und es gibt einen überlieferten Spruch, woher sei erstmal dahingestellt, wo Hermes Trismegistus behauptet haben soll, Ägypten ist die Widerspiegelung des Himmels und der ganzen kosmischen Ordnung. Und da steht und dazwischen. Und das und hat mir allerhand Kopfzerbrechen bereitet, wo ich mich am Anfang mit Ägypten beschäftigen wollte. Und dann habe ich verstanden, ich muss erstmal das ruhen lassen. Und dann ging das so Stück für Stück, wechselseitig bin ich vorangekommen. Und ich habe dann Dinge schon geahnt, gewusst, weil ich mich intensiver beschäftigt hatte. Ich habe in Ägypten Messtechnik dabei gehabt, Lasermesser, habe die erste Pyramide, die ich vermessen habe, von innen komplett, das war die rote Pyramide in Dashur und habe das Material zu Hause dann aufgearbeitet und habe eine fast Gesichtsentgleisung bekommen, was dort für ein kosmisches Wissen verborgen ist. Das konnte ich aber nur erkennen, weil ich mich mit kosmischer Ordnung beschäftigt habe. Ohne die sind die Zahlen, die Maßzahlen nichts wert. gar nichts wert. So, und dieser Fortgang, sich mit Ägypten zu beschäftigen, vor allem dann mit dem Gizeh-Plateau, wobei andere Dinge ebenfalls noch eingefügt worden sind. Ich war dann an einem Punkt, wo ich verstanden habe, dass das Gizeh-Plateau Nord-Süd-Ausdehnung 1440 sakrale Ellen hat. Ich vermute mal ein bisschen, was ist mir eingetrichtert worden, so wie das ich schon kannte nachts. Aber ich hatte in der Ost-West-Richtung, tappte ich im Dunkeln. Ich hatte mehrere Ideen, aber sie haben nicht gefruchtet. Sie haben mich nicht befriedigt. Und ich war dann im Jahre 2004 in Ägypten mit zwei Freunden. Muss erwähnen, vorneweg, zuvor hatte ich 2004 schon den Direktor des Altertümerbezirks Saqqara kennengelernt. Und zwischen uns beiden ist dann sogar eine gewisse Freundschaft über die Jahre entstanden. Ich habe ihn viel informiert über das, was ich so weiß, und er war positiv dazu eingestimmt, meinte aber, es wird genügend Ägyptologen geben, die mit deinem Wissen ihre Probleme haben. Ja, gut, das sehe ich bis heute, ist der Fall. 2006 hatte ich mir zu Hause hier vorgenommen, ich will unbedingt 2 Stunden in der Königskammer der Cheops-Pyramide sein. Das war mein großer, großer Wunsch. Und da möchtest du die größte Zeit im Sarkophag liegen und dann stellst du dir deinen kosmischen Freunden die Frage, helft mir, das Gizeh-Plateau in seiner Struktur zu verstehen. Kurz vorher erfuhr ich von einer Frau, in Ägypten ist viel auf den Kopf gestellt worden, man hat Personal ausgewechselt, den Direktor ausgewechselt vom Altertümerbezirk Gizeh, auch einige oder etliche von den Inspektoren, weil einer meiner sarkastischen Sprüche lautet, viele von den Ägyptern haben sehr große Hände, groß, am besten groß wie ein Klodeckel, damit viel Backschisch drauf passt. Und diese Backschisch-Theorie, die hat gestimmt, da waren viele korrupt. Die haben alles Mögliche gemacht, nur wenn sie genug Geld auf der Hand bekommen haben. So, nun war ich natürlich ein bisschen traurig. Ich dachte, ach du meine Güte, das kann ja heiter werden. Und ich hatte vorneweg noch einen Termin vereinbart mit dem Direktor des Deutschen Institutes für Archäologie. Und wir haben uns in Saqqara getroffen. Und dort hatten wir unsere Gespräche. Er hat mir auch das und das ich gefragt und er mir das und das erklärt. Und dann habe ich gefragt, übrigens ist der immer noch hier in Saqqara Fachdirektor. Sagt er, nee, der ist nach oben gefallen, der ist im Gizeh-Plateau jetzt Direktor.
Nach oben gefallen, ist gut. Soll ja auch mal vorkommen.
Ja. Ich habe innerlich gleich morgen Luft gewittert. Nächsten Tag bin ich in die Altertümerverwaltung im Gizeh-Plateau gegangen, ein ganz kleines, hässliches Häuslein. Die haben sehr einfach da drinnen gehaust im Büro. Ich zur Sekretärin und gleich gefragt, ist da? Und sie hat erstmal nach mir was gefragt und dann hat sie ihn angerufen. Und da kannte mich auch vom Namen und hat mich gebeten, ich möge noch warten. Er hätte noch ein bisschen zu tun im Plateau. So, nach einer Weile, eine halbe Stunde kam er und haben uns erstmal herzlich begrüßt in sein Zimmer rein und dann über alles Mögliche unterhalten. Und dann fragte er, und was haben Sie denn diesmal für einen Wunsch? Ich muss sagen, vorher hatte ich, wo er noch Direktor in Saqqara war, durfte ich auch schon mal einen Wunsch äußern und lasse ich mal weg. Alles, er hat mir vieles ermöglicht. So, und da habe ich meine Litanei aufgezählt. Ich möchte gerne in die Königskammer, aber ein bisschen länger und auch, dass die anderen Räumlichkeiten aufgeschlossen werden. Königinkammer, da kommt ja sonst die Touristen nicht rein. Felsenkammer und hatte noch so eine Idee. Das ist jetzt nicht entscheidend. So, nach dem Endgespräch hat er einen Ägyptologen gerufen und gesagt, er möge einen Schlüssel organisieren, für die ganzen Türen da zu öffnen. Und dann sind wir Richtung Cheops-Pyramide. Jetzt war der Schlüssel nicht da. Den hat ein anderer Inspektor und war irgendwo im Plateau unterwegs. So, jetzt war da ein bisschen hilflos da. Was mache ich? Ich hatte noch zwei Freunde dabei. Wir gehen in die Königskammer hoch und wenn du den Schlüssel hast, sagst du uns Bescheid. So, wir waren 2 Stunden, wie ich mir vorgenommen habe, in der Königskammer. Und überall, wo er dorthin gegangen ist, wo man sagte, der Inspektor, der den Schlüssel hat, ist dort, war der schon wieder weg. 2 Stunden ist er rumgerannt im Plateau, kam abgehetzt, verschwitzt, dann hoch in die Königskammer und hat stolz gezeigt, er hat einen Schlüssel. Nun war es so, ich war ja nun Gast des Direktors und in Ägypten ist es ein bisschen anders als in Deutschland, also hatte ich gewisse Möglichkeiten, man nennt das auch ein bisschen Narrenfreiheit. Ich sofort mich in den Sarkophag eingelegt und war ununterbrochen erstmal 1 Stunde, dann habe ich einen Freund reingelassen, der andere wollte nicht und dann war ich nochmal 1/2 Stunde. Und während ich da drin gelegen habe, hatte ich natürlich mir vorgenommen, meine Zielstellung. So, dann war noch etwas passiert. Ich hatte mich zurechtgerückt in dem Sarkophag, weil ich wusste, dass er verschoben ist von Napoleon. Und die ganzen Maße, die kannte ich alle schon, wie weit er verrückt ist. Naja, im Endeffekt ist eins, wenn man dort, das ist im Internet eigentlich schon ziemlich oft erwähnt worden von mir, wenn man dort einen sonoren Ton erzeugt, dann geht die Post ab. Und da ich sehr lange in dem Sarkophag lag, konnte ich auch experimentieren und ein bisschen probieren. Und dann war das Gefühl eingetreten, als schwebe ich in einem Magnetfeld. Das war, ich habe gesagt, ihr könnt die Pyramide von außen abschließen, ich bleibe die nächste Woche erstmal hier drin. Weil man hat kein Bedürfnis rauszugehen, man hat kein Bedürfnis, was zu essen, zu trinken oder irgendwas. Es war einfach ein super Gefühl. Und als ich dann wieder aus dem Sarkophag rausgekommen bin, habe ich immer noch nicht gewusst, wie das Gizeh-Plateau aufgebaut ist. Naja, gut, ich habe Optimismus, sehr starken. Das wird schon noch kommen. In der kommenden Nacht hatte ich die ganze Struktur im Kopf mit Maßen. So wie ich es heute eigentlich auch veröffentliche. So, und dann sind das 1650 Ellen in Ost-West-Richtung. Mit der südlichen Seite zusammen sind das 3300.
Also du hattest die Maße praktisch durch Eingebung im Kopf, ohne da jemals gemessen zu haben.
Genau, genau. Und die kann man auch nicht ganz messen. Wenn man das Gizeh-Plateau so sieht, dann ist aus eurer Sicht, wenn ihr hier guckt, da links unten die Mykerinus-Pyramide und die Südwestecke ist noch ziemlich hoch mit Schutt bedeckt. Das ist aber der entscheidende Punkt, um die Ausdehnung vom Plateau in Ost-West und in Nord-Süd-Richtung zu bestimmen. Ist nicht machbar. Daraufhin hat gewiesen schon Sir William Flinders Petrie vor aus heutiger Sicht rund 140 Jahren, dass man das nicht exakt messen kann. Nun gibt es aber Leute, die sind ganz schlau und die behaupten, das ist genau so lang und das haben sie gemessen. Und da gibt es auch einen Autor, der dann mir vorgeworfen hat, ich hätte Wunschdenken da rein integriert, hat andere Maße angegeben und da ist ein Maß so falsch wie das andere. Stimmt nicht. Hinzu muss man noch wissen, Beschädigungen sind massiv in Ägypten, an allen Ecken und Enden. Wenn du in der Pyramide reingehst, siehst du, was alles beschädigt ist, was kaputt gemacht worden ist. Und wenn ich dann messe und sage, ich habe genau von da bis da so und so viele Meter gemessen und ich nehme das als bare Münze, dann bin ich ein Dummkopf. Ich muss akzeptieren, dass es Verschiebung gibt oder Veränderung durch Beschädigung, aber auch zum Beispiel durch Erdbeben. Es gab ein Riesenerdbeben in Ägypten vor 2000 Jahren etwa.
Es gibt noch so einen Punkt, das würde mich brennend interessieren. Jetzt glaube ich, wenn ich deine Arbeit richtig verstehe, ein Ergebnis ist ja auch, dass das Gizeh-Plateau mit all seinen Anlagen letztlich eine Art Widerspiegelung der kosmischen Ordnung
ist. So ist das.
Und dann stellt sich für mich die Frage, wer hat das dann gebaut und warum und in wessen Auftrag und warum zu einer gewissen Zeit und was hat das alles mit uns heute zu tun? Also verstehst du, es ist ein Riesenfragenkomplex, der sich da natürlich ergibt.
Also ich versuche mal, das an dem Punkt zu beginnen mit der kosmischen Ordnung. Auf der Erde gab es verschiedene Sternenvölker, die hier irdische Kultur entwickelt haben, erkennt man unter anderem daran an den verschiedensten Schöpfungsmythen, an den verschiedenen Götterkulturen, an den verschiedenen Schriften, die exotisch sind. Wenn ich sehe zum Beispiel von Azteken, ja, und was die Mayas benutzt haben, na, die müssen doch für ein Wort einen Tag gebraucht haben, was aber nicht der Fall gewesen sein kann. Also ist etwas den Völkern beigebracht worden, mit dem Hintergrund, ihr Mensch, denkt mal nach, kann das so gewesen sein?
Also es gab kosmische Lehrmeister.
Eindeutig, eindeutig. Und wenn du die ägyptischen Hieroglyphen siehst, dann sagst du auch, was haben die sich für Gedanken gemacht? Ich weiß heute, diese Hieroglyphen waren im ureigensten Sinne mehr wert als unsere heutigen Buchstaben. Das scheint ein seltsamer Satz zu sein, aber ich will erklären, warum. Erstens, eine einzelne Hieroglyphe kann ein Buchstabe sein. Sie kann eine Silbe sein, sie kann ein Wort sein. Verknüpfungen von verschiedenen Hieroglyphen können aber auch einen neuen Sinn ergeben. Zum Beispiel, wenn ich E und I, Ei, da weiß ich genau, es ist ein Hühnerei, kann ich identifizieren. Aber setze ich einen Buchstaben davor, wie zum Beispiel M und N dahinter, dann heißt mein, dann hat es nichts mit dem Ei zu tun. Und so sind auch bei Hieroglyphen unterschiedliche Kombinationen ergeben, unterschiedliche Sinnzusammenhänge. Dann ist aber nächste, eine Hieroglyphe kann auch in der Kombination eine ganze Geschichte sein. Und dann wird es noch verrückter, das ist die fünfte Variante, die ist für die Ägyptologen vollkommen fremd. Man konnte früher, wenn man die Ausbildung hatte, mit den rechten beiden Zeigefingern lesen. Das heißt, die Hieroglyphen waren energetisiert mit einem Inhalt. Und dieser geistige Inhalt war in diesem energetischen Symbolismus verborgen. Mhm. Mit der rechten Hand konntest du das lesen. Das heißt, du hast noch viel, viel mehr verstanden, was wir gar nicht mehr heute können. Ich habe das einem Freund, der zum Freund geworden ist, der war mit mir 2009 in Ägypten und ich habe ihm dann mal erklärt, diese Zusammenhänge. Und dann lief etwas Science Fiction ab. Ich erklärte ihm das so, wie man das macht und er nahm parallel seine Hand und machte, so geht das. Auf einmal fing er an, sprach er und las Datenmaterial aus meinem Körper. Ich sage, was machst denn du? Ja, ich habe auf einmal einen Haufen Daten gesehen und ich hatte den Zwang, ich muss dir das sagen. Ich konnte damit nichts anfangen, davon abgesehen, aber es war erstaunlich und dann haben wir da experimentiert, rechte Hand, linke Hand und konnten daraus bekommen, dass man in den frühesten Formen der Hieroglyphen Götterkultur, dass die das konnten. Mhm. Und es gibt Dinge, es gibt zum Beispiel in Karnak-Tempel zwei Säulen, die vor einer Krypta stehen. Das Erste, was ich dort bei Zeiten mitbekommen habe, dass es dort ein Energiefeld gibt. Also ich kann Energien fühlen. So, und wo die beiden Säulen sind, bin ich davor und habe dann mal so reingefühlt und gemerkt, aha, da ist wie so eine Wand, wie so eine leichte, dünne, energetische Wand. Dann sind oben Hieroglyphen und du wirst kaum glauben, ich konnte die Hieroglyphen lesen. Die habe ich dann mal meinem Freund Ahmed erklärt, der ist rot angelaufen, fast vor Wut. Psst, falsch, wir lesen das ganz anders. Und dann habe ich mir das erklären lassen, wie, und dann dachte ich, kein Wunder, die verstehen es nicht, die kennen nicht die Hintergründe, wenn die einzelnen Buchstaben mit einem Hieroglyphen mit Buchstaben nur identifizieren, da kommt dünnes Zeug raus. Mhm. Ziemlich dünn. Das
ist eine totale Verkürzung eigentlich.
Ja, ja.
Also man könnte es ja auch sagen, Hieroglyphen sind magische Zeichen, oder?
Ja. Mhm. Aber spätere Lebensformen der Götterkultur haben das auch nicht mehr gekonnt. Mhm. Und das Hochrelief, was die primäre Kultur war, die älteste, die komplizierteste, ist die älteste. Ja. Das ist so, als würde man sagen, ja, der erste Computer, den hatten die schon in der Steinzeit. Und wir haben heute einen Abakus und rechnen mit Kügelchen. Ja? Mhm. Also dieser Vergleich würde etwa so stimmen.
Muss man sich diese kosmischen Lehrer vorstellen? Es gibt ja, glaube ich, ein sehr naives Bild von außerirdischen, also physischen Lebewesen von anderen Planeten, was, glaube ich, viele damit assoziieren würden.
Also erstmal diejenigen, die hier auf der Erde waren, kamen höchstens aus der 7. kosmischen Dimension. Das hat Hintergründe. Ich lasse es jetzt mal weg, weil es die meisten sowieso jetzt nicht ganz nachvollziehen können. Und sie hatten die Möglichkeit, sich zu transformieren. Ich habe da auch mal bewusst hinterfragt, gesagt, wenn ich sehe, dass sie zum Teil Tierköpfe hatten und andere Formen angenommen haben und mit, für eine und dieselbe Gottheit, konnten die sich ändern in der Gestalt? Ja, das konnten sie, ist mir gesagt worden. Diese Fähigkeit hatten sie. Und deswegen sind sie als Götter betrachtet worden, weil sie eine Fähigkeit hatten, die das irdisch-menschliche um Größenordnung überstiegen hat. So, aber für mich war das leicht zu verstehen. Jetzt muss ich eins sagen, ich darf mich wieder mal outen. Ja. Ich habe zu dieser Kultur gehört. Und ich komme auch aus einer höheren kosmischen Dimension. Und dort haben wir die ganze Planung des Gizeh-Plateaus gemacht. Die ganze. Es gibt nichts, was nicht geplant ist, ist im Gizeh-Plateau. Und hat man das im Hinterkopf, dann weiß man, dass man nicht irgendwelche Maßzahlen nimmt, so nach dem bayerischen Prinzip, schauen wir mal, da fangen wir an und da hören wir auf. So ist das ganze Gizeh-Plateau aufgebaut. Und ich bringe noch mal ein paar schöne Beispiele. Das ist schon Vorgriff für mein Buch. Die Ägyptologen rätseln, wieso die Sphinx an einer Stelle steht, die sie nicht zuordnen können. Die steht, wenn man die Chephren-Pyramide nimmt, so unten ja, entfernt. Ja, da ist aber ein System drin. Es gibt sowohl in Ost-West-Richtung wie in Ost-Nord-Süd-Richtung Proportion 2 zu 3. Einerseits bedeutet das, von zwei Meistergraden, Mykerinus und Chephren, in den dritten, in der Cheops-Pyramide zu kommen. Das andere ist aber von zwei Feldern, von dem materiellen, dem antimateriellen, körperlichen, seelischen, in dritten Grad, in 33. Grad, in die immateriellen Felder hineinzukommen. Und das klappt sehr gut in der 1440. Und da ist eine Proportion 576 zu 864. Das ist genau die Einteilung 2 zu 3. 576 Symbolismus für die vierte Schwingungsdimension, habe ich erklärt in dem Buch. 864 habe ich lange gebraucht, ehe ich die Sahne von der ganzen Sache begriffen hatte. Ich weiß eins, diese 864 mal 10, also 86 mal 100, Entschuldigung, mal 186.400 sind die Sekunden eines Tages. So, das war mir klar, aber ich wusste, das ist noch nicht alles. Und dann habe ich rausbekommen, wie die Struktur verborgen ist in der Addition materieller, antimaterieller und immaterieller Felder in ihrer Grundmathematik. Kann man jetzt nicht gleich nachvollziehen, aber das ist ein Geniestreich. Zu verstehen, dass beide Zahlenwerte kosmische Grundlagen haben. Dann ist der Taltempel, der hat auch, ist versetzt, hat seine eigene Bauachse. Und wenn man die zu den 1044 nimmt, dann ist es im Verhältnis 1 zu 2. Also wir haben 1 zu 2 und 2 zu 3. Finde ich sehr interessant, dass gerade 1, 2 und 3 verwendet werden, weil diese drei Zahlen etwas mit Zahlenmengen zu tun haben. Gut, lassen wir mal weg. 1, 2 und 3. Und das sind wieder kosmisches Datenmaterial, 480 zu 960, beide zusammen wieder 1044. Lasse ich jetzt mal stehen. Ich will ja im Buch auch noch ein bisschen was tun. Mit dem 1, 2, 3. Nein, mache ich jetzt nicht alles. Mache ich nicht alles. Also es gibt Zusammenhänge, wo man erkennt, alle drei Pyramiden stehen genau an dem Ort, wo sie stehen sollen. Und sie haben eine besondere innere Mathematik. Sie haben eine besondere innere Schwingungsstruktur, die genau typisch ist für die jeweilige Pyramide. Und das zeigt erst, dass dort eine göttliche Kultur, eine göttliche Mathematik, eine göttliche Wissenschaft verborgen ist.
Was mich noch interessieren würde, wenn du von solch einer Sternenkultur sprichst, welche Rolle hatte in dieser Zeit die Menschheit? Was war die Menschheit, also wo war sie positioniert? Sie war ja scheinbar auch in der Schülerrolle, ne?
Naja, man muss formulieren, die Theorie über die Entwicklung der Menschheit, ja, ist zum Teil richtig und zum Teil falsch. Es gibt tatsächlich Entwicklungsprozesse, die aufbauend sind, aber anders als wir uns das denken oder als die Wissenschaftler denken. Ich bringe da mal ein Beispiel von den Amerikanern. Die haben einmal eine Theorie entwickelt, wie besiedeln wir den Mars? Wie machen wir den lebensfreundlich? Und da ging es darum, einfachste Formen von Bakterien hochzuschicken, die Steine zersetzen können. Mhm. Die erste Grundlagen schaffen für Freisetzung von Gasen. Dann erste Lebensform von Pflanzen, Farnen, einfachste Dinge, die unter diesen Bedingungen schon leben können. Und so hat man das aufgebaut. Irgendwann kommen dann also komplizierte Dinge, Gras und so weiter. Aber ein Mensch lebt nicht gerne alleine von Steine lutschen und von Gras essen. So, und dann ging das weiter, die Entwicklung. Man schickt dann einfache Lebensformen hoch. Es wird immer komplexer und komplexer. Das Besondere ist, das Ziel steht fest. Und der Weg auch. Aber es fängt vom Einfachen an. Wenn ich aber das umdrehe und sage, es war am Anfang, wir schicken da Bakterien hoch und dann drehen wir Däumchen und warten mal ab, wie sich das entwickelt. Da würde man heute noch warten und es würde sich nichts entwickeln. Ja? Weil nicht einfach Steinstaub irgendwann ein Mensch sich entwickelt. Das heißt also, eine Götterkultur oder Gott insgesamt hatte vor einen Plan. Und der Plan, das war, dass irgendwann Menschen auf dieser Erde sich entwickeln sollen. Und dazu sind notwendige Zwischenschritte. Und diese Zwischenschritte sind erledigt worden und gemacht worden. Und wir sehen das nur als eine Entwicklung vom Einfachen zum Komplizierten, aber vergessen, das Ziel war das Ziel. Und der Weg das Ziel. Ja? So könnte man sagen, dass eine göttliche Wissenschaft in der Planung, theoretisch im Kopf Gottes war und die dann allmählich Stück für Stück umgesetzt worden ist.
Sehr interessant. Ja, es ist allgemein spannend. Was mich noch interessieren würde, ist, es gibt ja im alten Ägypten diesen, abgesehen jetzt von den Bauwerken in der Religion, diesen Totenkult rund um die Mumifizierung. Was hat es aus deiner Sicht damit auf sich? Warum haben die Menschen und teilweise ja auch sogar Tiere mumifiziert?
Also nicht alles ist nachvollziehbar, aber so wie wir haben uns heute früh unterhalten in einem Beitrag über den Tempel des Salomo. Und ich hatte da ein paar Sachen erklärt, die auch einiges ins andere Licht setzen, dass früher ein Totenkult war, dass man Tiere auf dem Altar geopfert hat und das nicht nur ein bisschen, sondern gleich massenweise. Da gibt es Zahlen, die da angegeben werden, da wird es einem schlecht. Das war ein Schlachthaus. Und diejenigen, sagen wir, abgefallenen Götter, die sich in das Negative entwickelt hatten, die den Herrschaftsanspruch in ihrem Kopf hatten, haben auch in Ägypten irgendwann gewirkt. Und sie haben den Menschen Dinge beigebracht, die sie nicht hätten beibringen sollen. Ja? Und dieser ganze Totenkult, zum Beispiel mit den vielen Tieren, die mumifiziert sind, das geht ja in die Millionen.
Ja.
Ich bin in so einer unterirdischen Anlage gewesen. Das ist so eine unglaublich negative Energie. Du fühlst dich dort gar nicht wohl. So eine Totenfabrik, wo man opfern durfte, Affen, dort waren es Affen in diesem, und da gibt es auch viele andere auch. Ich habe auch gesehen, Krokodile wurden auch geopfert und mumifiziert. Das ist ein Thema, wo genau das gleiche Prinzip anliegt, Menschen auch Angst zu machen. Wenn sie nicht opfern, dann haben sie ein Problem. Dann kriegen sie eine Rechnung aufgemacht, die tödlich ist. Also nicht alles, was wir aus der Vergangenheit mit einer hohen Kultur sehen, heißt hohes Bewusstsein. Das ist falsch. Aber die Götter hatten auch eine Inspiration von dem richtigen Gott, von dem Schöpfergott, dem Positiven. Und deswegen ist kosmische Ordnung integriert. Nun leben wir auf einem Planeten, wo auch Toleranzprinzipien gültig sind. Die kann man aus erstaunlicherweise Maßordnung ableiten. Ich habe einen umfangreichen Artikel auf meiner Internetseite in der Mediathek über kosmische Maßordnung.
Werde ich alles unten in der Videobeschreibung verlinken.
Es ist unnormal. Es ist voll, hat man das begriffen, weiß man, bestimmte Maße sind nie vom Menschen erfunden. Es gibt Grundmaße, die als Zivilisationsanschub gegeben worden sind. Und dann, wo das Wissen verloren gegangen ist, dann kam alles Mögliche von Finger und Handbreite und so weiter. Also das Urwissen muss man haben.
Also interessant ist, um es nochmal ein bisschen für die Zuschauer nochmal zu erklären, du hast im Prinzip rausgefunden, dass solche Maße wie das Meter oder auch die Elle auch eine kosmische Maße sind, die nicht einfach entstanden sind, weil Menschen ihren Ellenknochen vermessen haben oder man mal im 18. Jahrhundert gesagt hat, wir wollen irgendwie so eine neue Maßeinheit festlegen, die nennen wir Meter, sondern da steckt tatsächlich ein tieferes kosmologisches Wissen hinter.
Ja, was ich hier noch anführen will, ist, der Zoll ist ja bekannt, 2,54 Zentimeter. Die Amerikaner hatten aber einen anderen, der basiert auf einer Formel. Mhm. 1 durch 0,3937 oder 3937. Das hat mir Kopfzerbrechen bereitet am Anfang. Und dann wollte ich immer wissen, wo kommt das her? Wieso haben die eine Formel? Wo ist die Grundlage für die Formel? Ich habe es rausbekommen. Das ist mit in diesem Artikel drin dann aufgeführt. Und dann sieht man, ich vergleiche das so wie mit einem Zahlenstrahl. Wir machen hier eine Null an dem Punkt. Und dann schießen wir eine Energieleine Richtung Ende des Universums. Und das sind alle Zahlen drauf von 0,00001 und dann mit der 2 und so weiter. Alles immer dazwischen gegen unendlich. Und in dieser ganzen Kette gibt es wie einen Messerschnitt ein besonderes Maß. Mhm. Eine besondere Zahl. Und wenn man die kennt, dann kriegt man solche großen Kinderaugen. Und dann weiß man, es ist nicht von einem Menschen. Ja, und die sakrale Elle, die wurde zum Beispiel dann in Frankreich verwendet. Aber da gibt es auch zwei. Es gibt eine auf der Basis des materiellen Zoll, 2,54, und eine Elle auf der Basis des geistigen, göttlichen Zoll. Und die 63,5, also 25,0, 25 Zoll, sind für den Bau von Kathedralen verwendet worden.
Mich würde interessieren, was denkst du, woher hatten die in Amerika, ich glaube, da sprechen wir so vom 18. Jahrhundert und Frankreich auch, woher kam dieser Zugang zu diesem uralten Wissen?
Ja, da muss man in der Geschichte auch noch ein paar andere Dinge beleuchten. Es ist so, als die Templer ausgerottet werden sollten, ja, durch Philipp den Schönen, ist es ja noch einer Flotte gelungen, auch nach Amerika zu fliehen, nach Massachusetts. Da hat man Nachweise, dass dort Templer gestorben sind, die geboren waren in Schottland. Aber ist man erstmal bei den Templern, geht es noch weiter zurück. Dann kommt man zu den Katharern. Ist man bei den Katharern, kommt man noch weiter zu den Urchristen. Ist man bei den Urchristen angelangt, dann kommt man bis nach Ägypten. Und zwar, ich gehe mal an diesen Anfang hin, der Philosoph und Staatsmann Solon, war zu Besuch in Ägypten. Einladung, wie sie das damals gemacht haben.
Also antikes Griechenland, Solon.
Ja, ja. Und er ist in Sais gewesen, in einer großen, großen Priesterstadt und hat sich dort mit den Priestern natürlich unterhalten. Es gab da eine gewisse Geschichte dazu, dass die Priester ihm gezeigt haben, dass er eigentlich vieles nicht weiß. und dass die Geschichte viel weiter zurückgeht. 8.000, 9.000 Jahre haben sie auch die Statuen von verstorbenen Pharaonen gehabt, Götterkultur und so weiter, alles. Und mit Solon wurde, das muss man so jetzt annehmen, ein Staatsvertrag gemacht, denn unmittelbar nach der Rückkehr von Solon sind junge Griechen nach Ägypten gekommen und sind ausgebildet worden. Und das auf verschiedenen Gebieten, von der Medizin, Wissenschaft, Mathematik, kosmischer Hintergrund und alles Mögliche. Also zu bestimmten Themen. Und das ist uns überliefert, das wissen wir von denen. Und ein russischer Professor hat 1989 einen Artikel geschrieben in einer englischsprachigen Zeitschrift, The Moscow News. Und diese Zeitschrift kam einmal in der Woche. Ich habe die als Student abonniert gehabt und auch danach noch. Und in der schreibt er, der Professor Konygin, dass er festgestellt hat, je weiter man in der Geschichte zurückgeht, umso präziser war das Wissen derjenigen, die von Griechen, die von Ägypten gekommen sind. Und danach ist es erst allmählich verloren und verwässert. Also die hatten das höchste Wissen und von dort kommt es.
Mhm. Praktisch durch eine lange Traditionslinie.
Es gibt eine, wo über verschiedene Orden, sagen wir so, verschiedene Orden, geheime Orden, Wissen bewahrt worden ist. Und die Freimaurerei hat eigentlich eine Grundlage als Wissenschaftsorden, wissen viele gar nicht.
Ja.
Und es gibt um 1900 von einem Hermann Glöde, einem Großdenker der Freimaurer,
das Buch,
allerhand, was er geschrieben hat, wo hervorgeht, dass er die Wissenschaft der Freimaurerei besonders hervorhebt und dazu viele Details ausführt. Ja. Und das ist dann allmählich verwässert. Und heute, wenn ihr Freimaurer zuhören, ich sage euch eins, ihr könnt mir böse sein oder nicht, ihr seid heute nur noch ein Deppenverein.
Axel spricht Dinge sehr deutlich aus.
Nee, aber es geht ja. 3x3x3 ist Schnapsglas hochheben oder das Weinglas. 3x3.
Es hat ja einen Grund, dass wir beide Ex-Freimaurer sind, wo wir ja eigentlich Menschen sind, die sich ganz extrem für diese ganze Materie interessieren und für das Wissen, was dort verborgen ist. Aber tatsächlich ist die Freimaurerei als Organisationsform, als Verein, vor allem in Deutschland, ziemlich degeneriert, vor allem in der Nachkriegszeit. Und eigentlich für Menschen, die dann, ja wie wir, da wirklich Suchende waren oder immer noch sind, irgendwann ja, verlässt man den Verein. Ganz automatisch.
Das 3x3 wisst ihr alle nicht. In der Mykerinus, in der Chephren und der Cheops-Pyramide wurde in den drei Pyramiden in je 3 Grade eingeweiht. Und die habe ich im Kopf. Ja? Und da ist ein geheimer Code verborgen. Und der geheime Code ist ein Hammer. Kennt ihr nicht. Ich erkläre euch gleich. In der Mykerinus könnt ihr aufschreiben jetzt. Eingeweiht worden in den 9., in den 11. und den 12. In den 9. in die Felsenkammer. Das erkläre ich jetzt nicht, warum, weshalb, deswegen. 11. und 12. 9 mal 11 mal 12. Das ist ein geheimer Code, den kennt keiner. 9 mal 11 mal 12 ist 1188, 1188. In der Chephren-Pyramide wurde eingeweiht in den 16., 18. und den 22. Grad. Übrigens in rund 22 Königsellenhöhe ist der obere Eingang in die Chephren-Pyramide 2. Und dort wurde in 2 gerade in der Hauptkammer eingeweiht. In beide gerade, 18. und 22. der Kammer, 16. unten. 16 mal 18 mal 22. Mein Bordcomputer sagt 6336. 6336. Und da bin ich auf etwas gestoßen, wo ich gesagt habe, wieso ist die englische Meile 6336 und noch eine 0 Zoll lang? 63.360 Zoll ist eine Meile. Woher haben die diese Zahl? Die kommt übrigens verborgen noch an anderen Stellen vor. So, jetzt kommen wir zur Cheops-Pyramide. 27. Grad, Felsenkammer unten. 32. Grad in der Königinnenkammer und 33. Grad in der Königskammer. Diese drei Grade. Ich werde auch erklären im Buch, was da abgelaufen ist, was da gemacht werden muss und so weiter. Die ganzen Details dazu. Multipliziert man die Zahlen, da kommt man auf 28.000 plus 8 mal 8 mal 8. Das ist ungewöhnlich, dass 8, 8, 8 vorkommt, weil es 888 kosmische Dimensionen gibt. Jetzt machen wir eins, wir addieren 1188, 6336 und die letztgenannte Zahl, da kommen wir auf 36.036. Das Gizeh-Plateau ist, wie gesagt, 1440 Ellen lang. Umgerechnet in diesen geistigen Zoll sind 36.036. Also man findet das Gleiche noch einmal und das gibt es noch ein drittes Mal. Das werde ich aber im Buch erklären.
Ja, wir wollen nicht alles aus dem Buch verraten.
Ja, ja.
Ich glaube, wir sind auch langsam eigentlich jetzt so thematisch am Ende angelangt. Es ist viel erzählt, ich glaube, auch was auch für die Zuschauer erstmal verdaut werden muss. Das ist ja auch gerade diese ganzen Zahlenspielereien, nicht unbedingt das, was man so mal eben aufschnappt und verstanden hat. Da kann man ja auch durchaus mehrmals gucken und sich seine Gedanken
machen. Man braucht dann Zeit, das zu verarbeiten. Und ich möchte sagen, das Buch wird behandelt im Detail. Mykerinus, Schäferin, Cheops, oberirdischer, unterirdischer Anteil. Dentaltempel, da ist ein unglaublicher Science Fiction. Da habe ich lange gebraucht, ehe ich das alles verstanden habe. Man muss ja nicht bloß eine Zahl haben und gemessen, sondern man muss auch begreifen, was es bedeutet. Und eine Duftnote gebe ich da noch dazu. Im Taltempel gibt es drei größere Kammern und die sind nicht die Wände senkrecht, sondern das geht so ein Stückchen nach außen, ein Hauch. Und da ist die Fläche oben an der Decke anders als am Boden. Und wenn man die ganzen Zusammenhänge kennt, warum, weshalb, weswegen und wie sich das aufbaut, da ist man eigentlich fast geplättert. Das ist, ist unglaublich. Und wenn man dort kennt, dass dort begonnen worden ist, das sage ich jetzt noch, soweit tue ich mich nochmal hinreißen lassen, und kennt die Einweihungen, die dort begonnen haben. 1., 2., 3., 13. und 14. Und dann wurde noch einmal Abschluss im 33. gefeiert. Das war die Krönung, der Abschluss. Aber 1 mal 2 mal 3 mal 13 mal 14 mal 33 sind wieder 36.036. Das heißt, es gibt nichts, was nicht geplant ist. Es gibt Zusammenhänge, die unser irdisches Wissen in Größenordnung übersteigen. Und ich bin mir sicher, die Ägyptologen, die werden stinkig auf mich sein. Ich sage mal, hoffentlich lassen sie mich noch rein nach Ägypten. Oder sperren mich dort noch vielleicht ein. Also das Wissen, was die Ägyptologen haben, wird in Größenordnung auf den Kopf gestellt. Und wer das verstanden hat, dass das Gizeh-Plateau ein Hammer ist, ein gewaltiger Hammer, oberirdisch, unterirdisch und wie das zusammenhängt, der kann jeden in Verlegenheit bringen.
Jetzt eine allerletzte Frage. Mir hast du sie natürlich schon privat beantwortet, aber die Zuschauer werden sich das fragen. Wann kann man denn ungefähr mit deinem neuen Buch rechnen? Es ist ja noch nicht auf dem Markt. Also die kosmische Ordnung ist auf dem Markt. Das mit dem Gizeh-Plateau, da bist du jetzt momentan dran am Schreiben.
Also ich habe meiner Verlegerin schon ein paar Mal gesagt, auf ihre Frage hin, ach, frag mich lieber nicht. Es ist immer so viel, was dazwischen kommt. Sehr, sehr viel. Und ich habe in diesem Jahr trotz dieser Pandemie so einige Dinge schon hinter mir mit Vorträgen, auch Seminar und Internetvortrag, Arbeit am Buch, Arbeit an Artikeln und so weiter. Es zieht sich ein bisschen hin. Ich schaffe es definitiv in diesem Jahr nicht mehr. Dann muss aber noch der Lektor ran, das ist wichtig, weil ich mitunter, wenn ich bestimmte Dinge schreibe, ist der letzte Buchstabe vielleicht mal verschluckt beim Schreiben. Oder das Diktierprogramm tut etwas vor Hundebibeln, was einfach ich gar nicht gesagt habe. So, und das deswegen ist ein Lektor ganz wichtig. Und das wird sicherlich erst im Frühjahr sein können und danach wird es veröffentlicht werden können.
Gut, das dauert noch. Aber ich meine, hey Leute, wir haben ja einen super Einblick von dir schon in diesen Prozess bekommen. Das hat man ja auch nicht immer, dass man mit einem Bestseller-Autor schon vielleicht ein Jahr, bevor das neue Buch erscheint, dann mal sprechen kann und schon Details aus dem Inhalt erfährt. Ja, und liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß an dieser Sendung. Sie war ziemlich anspruchsvoll. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Schreibt fleißig. Wie gesagt, nochmal die Empfehlung. Dieses Buch gibt es ja schon, die kosmische Ordnung. Ich habe es auch. Es ist auch zum Teil leicht verständlich. Ein anderer Teil des Buches ist dann mathematisch etwas anspruchsvoller. Aber volle Kaufempfehlung. Also es ist einfach unheimlich spannend, Axel, was in deinem Kopf und deinem Inneren so vor sich geht und macht immer wieder ganz viel Spaß, einfach dir zu lauschen und mal einen Einblick ja in eine, sage ich mal jetzt, ungewöhnliche Denkwelt zu bekommen, die jetzt nicht so in dem Bereich ist, was die meisten Menschen tagtäglich.
Ja, also wer das Buch hat, wird vielleicht beim Durchblättern sehr, sehr viele Grafiken finden, viele in 3D selber gemacht, sehen wunderschön aus. Das ist, damit man Texte sich besser vorstellen kann. Aber ich muss ja damit rechnen, dass ich der ganzen Wissenschaft in die Suppe spuck. Und dass man versucht, wissenschaftlicher Seite mich möglichst in die Pfanne zu hauen. Das hat bisher noch keiner geschafft. Das hat auch noch keiner richtig versucht. Wer versucht, mich in die Pfanne zu hauen mit dem ganzen Wissen, wird an irgendwelchen Punkten feststellen, er kann es nicht, er weiß es nicht, wie er es mal anstellen soll. Und deswegen bin ich exakt, sehr exakt. Man muss exakt sein, um diesen Berufskritikern und Berufsskeptikern das Leben zur Hölle machen. Ja? Das ist halt so. Aber man muss ja natürlich nicht alles auswendig lernen, was ich geschrieben habe. Das funktioniert sowieso nicht. Und man muss auch nicht alles verstehen. Es gibt den, ich sag mal, den lyrischen Teil, das sind die Texterklärungen. Da gibt es viele Sachen, die sind sehr interessant, die man kennenlernen sollte. Und dann die Darstellung von den kosmischen Dimensionen und wie die entstanden sind, angucken, muss man nicht alles auswendig lernen. Ja? Aber man hat dann verstanden, wie eine vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Dimension aussieht. Und davon gab es übrigens 888. Ja.
Und in dem Sinne, liebe Freunde, ciao und bis bald. Danke, Axel.
Danke für das Zuhören und Zuschauen.